Wir hören auf den Predigttext aus Johannes 14, die Verse 1 bis 10. Er beginnt mit unserer Jahreslosung für 2010. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, dann will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Spricht zu ihm Thomas, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Spricht zu ihm Philippus, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus? Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst aus. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut seine Werke. Zum Gebet darf ich Sie bitten, aufzustehen und das grüne Liederbuch mitzunehmen. Wir singen dann nach dem Gebet das Lied Nummer 65. 65. Im Namen deines geliebten Sohnes Jesus Christus kommen wir zu dir, lieber himmlischer Vater, um anzubeten und dir zu danken für die Gnade der Erlösung von Sünde und Schuld, die du uns in deinem Sohn geschenkt hast. Und dir, Herr Jesus Christus, sagen wir Dank für dein wunderbares Werk, deine Hilfe, deine Wegweisung, dein Wort, deine Begleitung jeden Tag. Hab Dank, dass dein Heiliger Geist uns dein Wort wirklich verständlich macht. Und so lass auch heute wieder klar werden durch die Verkündigung von Rainer Wörz, dass du allein Weg, Wahrheit und Leben bist. Und dieses Leben dürfen wir, die an dich glauben, auch in der Ewigkeit mit dir weiterleben, wo du bereits Wohnungen vorbereitet hast. Das kann nur der Glaube fassen. Und diesen Glauben erhalte uns. Schenk uns auch, dass dein Wort von deinem Volk Israel wahrgenommen wird. Schenke es, dass es auch von uns hier in dieser Welt von denen wahrgenommen wird, die eigene Ziele nachjagen und die dich vollkommen ignorieren. Wir bitten dich, dass dein Wort von hier aus per Internet, Datenträger oder wie es auch sein mag, von vielen tausend Hörern aufgenommen wird und auf fruchtbaren Boden fällt. Ja, schenk auch, dass das Zeugnis der Deinen weitergegeben wird und in Wort und Werk und allem Wesen erkannt wird. Dazu gib uns Deine Gnade und dazu gib uns Deinen Segen, den Du jetzt vorbereitet hast für uns. Amen.
Ein junges italienisches Pärchen freute sich riesig auf seinen 7-wöchigen Australienaufenthalt. Sie wollten nach Sydney. Und als sie dann in Kanada in einer Provinz gelandet sind, kam ihnen das schon ein bisschen komisch vor, aber sie dachten an eine Zwischenlandung. Aber als sie dann feststellten, das war die Endstation des Fluges und sie waren im kanadischen Sydney gelandet, da waren sie furchtbar wütend. Aber es hat alles ein gutes Ende genommen. So eine Lokalzeitung hat davon berichtet, dass die nun, weil das italienische Reisebüro zu doof war, das richtige Sydney zu buchen, dass sie nun eben hier gestrandet wäre. Dann haben sie Hotel bekommen, sie wurden rumgeführt in diesem Ort, sie wurden zum Hummeressen eingeladen. Und in der Zwischenzeit hat dann dieses italienische Reisebüro es geschafft, auch das richtige Sydney auf der Karte zu finden und tatsächlich auch einen Flug zu buchen. Die junge Frau meinte dann noch, hoffentlich gibt es nicht noch mehr Sydneys in dieser Welt. Aber da müssen wir Sie enttäuschen, es gibt noch viele Sydneys, vor allem in den USA, aber wir denken, dass sie inzwischen angekommen sind in Australien. In diesem Fall führte ja eine Namensverwechslung zum falschen Ziel. Aber man kann auch das Ziel richtig kennen und trotzdem den Weg falsch wählen. Und damit hat es unser heutiges fünftes Ich Bin-Wort zu tun. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und natürlich müssen wir auch dieses Ich Bin-Wort in einem ersten Teil in den Kontext einordnen. Es ist ja nicht so, dass Jesus so erzählt hat, jetzt macht mal, spitzt mal die Ohren, haltet mal die Stifte bereit. Ich will euch mal eben sieben Ich-Bin-Worte sagen. Oder neulich sagte mir ein Mitarbeiter des Hauses, wie heißt denn die Reihe, die du da hast, wie heißt die denn? War das nicht siebenmal Ich will? Oh, dachte ich, nein, das war nicht siebenmal Ich will. Ich will, sagt nämlich Jesus, nur einmal. Wissen Sie das? Ja, wir haben ja unseren Kindern, ich bin ja Schwabe und ein bisschen haben sie auch Schwäbisches abbekommen. Und wenn die Kinder klein waren, da ist ja der Lieblingssatz, das will ich aber. Also Schwäbisch, das will ich aber. Ja, dann sagen wir, der Willi ist gestorben. Also ich will ist es nicht, ich bin, aber diese sieben Ich-Bin-Worte, die stehen ja nicht so hintereinander, als hätte er es ja so abdiktiert, so lehrhaft, sondern die stehen in einem großen Kontext. Und es ist wichtig, dass wir diesen Kontext betrachten, sonst kommen wir auf den völlig falschen Trichter bei der Auslegung der jeweiligen Ich-Bin-Worte. Also wie ist dieses Ich-Bin-Wort heute einzusortieren? Generell ist es ja so, dass das Johannesevangelium, das vierte Evangelium, der Gemeinde, vielleicht Mitte der 90er Jahre des ersten nachchristlichen Jahrhunderts gegeben wurde in kritischer Zeit. Es gab Druck, gab Probleme. Der Gottkaiser Domitian nahm das ganz ernst mit dem Gottkaisertum und forderte göttliche Anbetung, was in manchen Gemeinden zu enormen Problemen und Spannungen und auch zu Abfall führte. Und auf der anderen Seite war die Gnosis mit ihren vielen Schattierungen, die in die Gemeinden eindrang und die Wahrheit unterminierte. Und anderen wurde eben die Gottheit Jesu geleugnet. Dass Jesus ein toller Mann war, ein guter Religionsstifter, das hat man gar nicht geleugnet. Aber das, was Jesus für sich auch gerade in den Ich-Bin-Worten in Anspruch nimmt, nämlich selbst göttlicher Natur zu sein, das wurde in Frage gestellt. Und nun ist Johannes eben geleitet vom Geist Gottes der, der diese Ich-Bin-Worte und damit den Anspruch Jesu der Göttlichkeit so in den Raum stellt. Die Ich-Bin-Worte finden wir ja nur im Johannesevangelium. Nun, man könnte unser Johannesevangelium ganz unterschiedlich einteilen. Wir wollen das einmal in vier großen Abschnitten zu tun, um zu schauen, wo steht denn unser heutiges Ich-Bin-Wort, in welchem großen Abschnitt. Da haben wir zu Beginn, und das ist vielleicht die bekannteste Passage im ganzen Johannesevangelium, den großen Logos-Hymnus. Das Wort. Das Wort war am Anfang, so beginnt er. Das wäre Kapitel 1, 1 bis 18. Und dann haben wir den ersten ganz großen Abschnitt 1, 19 bis zum Ende des 12. Kapitels, wo es um die Selbstoffenbarung Jesu geht und darauf folgen die Scheidung in Glaubende und Unglaubende. Und wie hat Jesus das getan? Die Selbstoffenbarung Jesu, er hat es getan mit Worten, er hat gelehrt. Er hat gesprochen, er hat es getan mit Taten und er hat es getan mit messianischen Zeichen und Wundern. Er hat für sich in Anspruch genommen, Ani Hu, ich bin er. Das war seine Botschaft. Ich bin der Bundesgott Israels, was in zahlreichen Schriften des alten Bundes verheißen ist. Das ist jetzt vor euren Augen Realität geworden. Gott selber ist in diese Welt gestiegen in seinem Sohn und begegnet seinem Volk als Mensch. Und daran schließt sich dann der in unser vierter und dritte Teil, aber der zweite große Teil an. Und das ist ein Teil, den man die Abschiedsreden nennen könnte. Jesu Abschied von seinen Jüngern und seine Verherrlichung in Kreuz und Auferstehung. Darin befindet sich nun unser heutiges Ich-Bin-Wort. Also in den Abschiedsreden, genauer gesagt in der ersten von den zwei Abschiedsreden. Der vierte Teil ist dann das Nachwort, der Epilog, Kapitel 20, 30, folgende. Also es geht um Abschied. Jesus sagt nicht Tschüss und auf Nimmerwiedersehen, sondern er sagt auf Wiedersehen. Die Jünger haben das gar nicht so ganz kapiert. Vieles wurde ihnen nachher klar. Die waren ja am Boden zerstört. Die dachten, Jesus geht jetzt nach Jerusalem, setzt sich auf den Thron Davids, fegt das sadduzäische Tempelmanagement weg, die Römer aus dem Land und dann beginnt endlich zum ersten Mal so richtig in der Geschichte die Theokratie in der Gestalt des Messias. Und wir, die Jünger, werden ganz vorne dabei sein. Und deswegen haben die nicht gestritten auf dem Weg nach Jerusalem, wer denn die anderen trösten wird, wenn Jesus gestorben ist am Kreuz, sondern sie haben gestritten, wer zu Rechten Jesus sitzen darf, wenn er auf dem Thron Davids sitzt. Also vieles haben sie nicht verstanden, aber ich sage jetzt nicht, das war Jesus egal, aber er wusste hernach, wenn der Geist kommt, dann werden sie es verstehen. Und so hat er sie viele Dinge in seinen Abschiedsreden gelehrt, die sie zubereiten sollten für die Zeit vom Kreuz und danach Auferstehung und dann vor allem für die Zeit, wo er eben nicht mehr gegenwärtig sein wird. Das ist der Sinn der Abschiedsreden. Lesen Sie es mal unter diesem Aspekt. Ich gehe, aber ich komme wieder. Und nun rüstet sie Jesus mit seinen Abschiedsreden auch aus für diese Zeit. Unser Ich-Bin-Wort ist also ein Trost- und Orientierungswort Jesu. Es soll Mut machen, Glauben stärken für die Zeit des Leidens, für die Zeit des Weggehens und vor allem der Abwesenheit Jesu. Meine Frau und ich waren vor einigen Wochen in London. Ich weiß nicht, ob es das erste Mal war, dass wir unsere zwei Kleinen ganz ohne Vater und Mutter gelassen haben. Also Vater ist überhaupt kein Problem, ja. Also der fehlt ja auch öfters. Aber wenn die Mama geht, das ist ein echtes Problem für die zwei Kleinen. Und jetzt waren beide weg. Und da haben wir jemanden von der Verwandtschaft engagiert. Und wir haben ja noch drei größere Kinder. Und die wurden dann etwa folgendermaßen getröstet und vertröstet so ein Stück weit. Also macht euch keine Sorgen, das ist nur ganz kurz. Und wir kommen bald wieder. Und ihr seid auch gar nicht allein. Da ist noch die und die Tante da und eure Geschwister sind da. Naja, und dann lässt man vielleicht im Nebensatz sagen, wir bringen euch auch was mit. Das ist immer ein besonderer Trost für einen 3- und einen 5-Jährigen. Und wenn wir dann wiederkommen, dann sind wir bei euch. Und schauen Sie, das macht Jesus auch. Das macht Jesus auch. Schauen wir nochmal hinein in unseren Text in Kapitel 14 ab Vers 1. Das sagt Jesus auch. Euer Herz werde nicht bestürzt. Und hier steht im griechischen Text ein ganz starkes Wort. Das heißt eigentlich durcheinandergeschüttelt, aufgerührt werden, Unruhe, Verwirrung. Jesus weiß Bescheid, wie kalt und lieblos in dieser Welt es ist. Und wie leicht auch die Glaubenden durch die Anfechtung und die Stürme des Lebens in Unruhe, in Verwirrung sogar kommen können. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott. Glaubt auch an mich, vertraut mir. Das ist schon alleine Aussage der Göttlichkeit Jesu. Den Glauben darf man nach der Schrift nur an Gott. Vertraut mir. Ich sag's euch, so ist. Und jetzt was sagt er? Ich komme wieder und ich werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, das ist der Heilige Geist, der Tröster, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit. Er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Also so in etwa das, was wir auch gesagt haben. Natürlich auf einer ganz, ganz kleinen Ebene. Der Heilige Geist ist jetzt ja da. Wir sind ja nachpfingstliche Gemeinde, ist klar. Oder überhaupt kann man ja eigentlich nur richtig Gemeinde sein, nach Pfingsten. Aber ich glaube nicht, dass alle in diesem Raum hier den Geist Gottes wirklich in sich tragen. Das glaube ich nicht. Auch nicht von denen, die heute im Internet zuhören oder zuschauen. Wir haben viel mehr religiöses Mischvolk in unseren Reihen, als wir glauben. Und wehe der Gemeinde, die den religiösen Bedürfnissen der nicht wirklich durchgebrochenen Raum gibt und ihnen gar die Leitung der Gemeinde überlässt. Dann geht es steil bergab. Aber hier die Jünger, die Apostel, ich werde euch den Heiligen Geist senden. Und klar, das wurde erfüllt im Obergemach dort in Jerusalem. Die Apostelgeschichte berichtet uns davon. Also wie tröstet Jesus jetzt? Er malt nicht alles in Rosa. Er sagt nicht, also ich gehe mal kurz eben weg und das wird auch für euch eine wunderbare Zeit werden, wie so eine Art Urlaub. Ihr werdet auf Wolke 7 sein, geschäftlich werdet ihr erfolgreich sein, all eure Beziehungen gelingen, meistens seid ihr nicht krank und wenn doch, dann eben mal kurz Hände auflegen und dann ist die Sache auch erledigt. Und wenn es am schönsten ist, dann komme ich und nehme euch zu mir und dann wird es noch schöner. Das sagt Jesus nicht. Er zeichnet ein ganz realistisches Bild. Er sagt schon, ich habe schon ausgelegt, euer Herz werde nicht bestürzt. Also gibt es doch einen Grund, bestürzt sein zu können. Und er sagt an einer anderen Stelle seiner Abschiedsrede, Sie kennen dieses Wort, in der Welt habt ihr Bedrängnis und Angst. Und da steht ein Wort, das sogar dann und wann als Fachwort verwendet wird für den Druck, den die Glaubenden von der Welt, ja sogar Verfolgung, erleiden müssen. Aber wie tröstet Jesus jetzt? Erstens, er sagt, ich gehe voraus. Nicht auf Nimmerwiedersehen. Wir sehen uns wieder, ich komme wieder. Aber ich gehe schon mal voraus, ich muss dahin. Da muss ich hin, ich bereite dort alles vor, ich komme dann wieder und nehme euch zu mir. Das sagt er erstens. Und zweitens sagt er, ihr habt eine Erwartung, Hoffnung ist eigentlich zu schwach übersetzt, eine Erwartung als Glaubende auf ein ewiges Heimat und Wohnrecht drüben bei Jesus. Vertraut mir, glaubt an mich, glaubt an meinen Vater, glaubt dann auch an mich, vertraut uns. Bei Axel Kühner habe ich gelesen, dass er eines Tages in seiner Gemeinde einen alten Mann hatte, der nochmal nach Kanada auswandern wollte. Und da sagte, Mensch, Vater Schmidt, haben Sie sich das auch wirklich gut überlegt? Also nicht wegen Kanada, sondern wegen des Alters, ja? Er sagte, wissen Sie, mein Sohn ist ja schon vor 5, 6 Jahren rübergegangen. Der hat da eine gute Arbeitsstelle und der hat sich dort gut integriert. Der holt mich am Flughafen ab und er hat mir geschrieben, es ist alles bereitet, Vater, du kannst kommen. Du kannst kommen. Es ist ich bin dir sozusagen vorausgegangen. Ich habe alles für dich vorbereitet. Und deswegen, so sagt Vater Schmidt, kann ich beruhigt rübergehen. Das war. Das macht Jesus für uns auch. Und so gehen wir auch nicht auf ein Ende zu, sondern auf die Vollendung. Nicht Ende heißt das letzte Wort, sondern Ziel, Krönung, Erfüllung. Wir haben Wohnrecht drüben. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht wunderbar? Wir haben Wohnungen. Und wenn Sie genau aufgepasst haben, dann sind Sie vielleicht auch bei der Textlesung über diese doppelte, eigentlich in sich ein bisschen widersprüchliche Aussage gestolpert, dass die Wohnungen A schon da sind und B irgendwie noch zubereitet müssen. Das ist doch seltsam. Und wir haben jetzt nicht die Zeit, das umfassend auszulegen, aber das ist ein gewisser Widerspruch. Auf der einen Seite haben wir schon die Wohnungen. Ich sage ja gern, bei diesem neuen Jerusalem, das dann herabkommen wird vom Himmel. Paulus spricht von Jerusalem droben im Galaterbrief. Da haben sie alle schon, habe ich schon dann und wann gesagt, einen Namen an der Tür. Ob es da eine Klingel gibt, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht. Weiß auch nicht, ob es Türen gibt, aber ein Namensschild. Gut, ich gebe zu, Wohnung, da denkt der Schwabe, das ist doch irgendwie ein Rückschritt. Ein Haus soll schon sein, aber die Wohnung, die wird so herrlich sein. Und sie ist in einer gewissen Weise schon da. Es heißt ja nicht, und das neue Jerusalem wird durch einen Schöpfungsakt Gottes dann gebildet werden und dann herabkommen. Sondern das neue Jerusalem, das schon da ist, das steigt vom Himmel herab auf neue Himmel und neue Erde. Und Gott wird in dieser Stadt sein und das Lamm. Und es bedarf keines Sonnes und des Mondes mehr. Es wird das Lamm ist das Licht dieser neuen Welt und wir werden dort ewig bei ihm sein. Aber ist schon da. Ich sehe es nicht, aber im Glauben weiß ich, dass schon da ist. Und meine Wohnung auch. Ihre auch? Wohnrecht. Und sie ist schon da. Aber auf der anderen Seite, und das ist das zweite Moment, was die Wohnung betrifft, muss diese Wohnung von Jesus noch bereitet werden. Und es ist ein bisschen schwierig, wie man das verstehen kann. Augustin ist wohl nicht zu Unrecht der Meinung, dass das nur dadurch geschieht, dass Jesus weggeht und seine Jünger im Glauben, das heißt durchschauen, wachsen lässt und Jesus so das lebendige Haus Gottes, den Tempel Gottes wachsen lässt. Es ist also nicht so sehr ein Haus aus Steinen, sondern es ist ein Haus aus lebendigen Gotteskindern. Augustin sagt, die Wohnungen sind schon in der Vorherbestimmung und werden doch erst bereitet, indem die Herzen der einstigen Bewohner durch den Glauben gereinigt werden, weil das Haus Gottes sie selbst sind. Und was heißt im Hause Gottes anders wohnen, als im Volke Gottes sein? Da ja eben dieses Volk in Gott ist und Gott in ihm. So ähnlich dachte wohl auch der Apostel Paulus, wenn er in Epheser 2,20 schreibt, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt, Achtung aufgemerkt, wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Wenn das so ist, und ich denke, das ist so, dann müssen wir sagen, Jesus, es ist gut, dass du gehst. Es ist gut, dass du gehst. Die Jünger haben ja gedacht, das ist ja total nichts. Und wir haben uns an unseren Rabbi gewöhnt. Es ist Geborgenheit. Es ist Wärme. Es ist Liebe. Jesus, was er auch, verstehen Sie es jetzt bitte recht, was er auch menschlich war. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Gespräche auch gelaufen sind zwischen dem Herrn und seinen Jüngern, die uns gar nicht überliefert sind. Glauben Sie denn, dass da alles aufgeschrieben ist? Wie viel auch ganz Persönliches, wie viel auch mit Fragen und Zweifeln zu ihm gekommen sind. Und Gott, Jesus, das ist die Liebe, die Wärme, die Geborgenheit, die Barmherzigkeit in Person. Und ist klar, da kannst du weinen, wenn er geht. Aber ihr sagt, es ist gut, dass ich gehe. Ihr müsst diese Zeit durchhalten, denn dadurch geschieht etwas, wenn ihr mich nicht seht, dass ihr im Glauben wächst und eure Wohnung bereitet wird, ihr selber zubereitet werdet. Und wenn ihr diese Charakterbildung im geistlichen Sinn durchlaufen habt, dann will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen. Es gibt ja zwei Menschengruppen. Die einen gehen nach oben zu ihrer Wohnung und die anderen gehen nach unten. Und das dürfen wir auch nicht verharmlosen. In Johannes 3, Vers 36 werden ja beide Gruppen angesprochen. Die, die glauben, hinein ins ewige Leben. Und bei den anderen heißt es, die sich verweigern, auf ihnen bleibt der Zorn Gottes. Und das sollten wir nicht relativieren und verharmlosen. Manche haben ja ein Riesenproblem. Die denken sich Gott irgendwie als nur so einen liebenswürdigen Mann, der gar nicht mehr schimpfen kann, der gar nicht mehr böse sein kann und der auch gar nicht richten kann. Täuschen wir uns nicht. Gott kann richten. Und das sind furchtbare Gerichte. Im Hebräerbrief heißt es einmal, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu geraten. Diese Gerichte sind natürlich nicht außerhalb seiner Liebe, aber sie sind nicht harmlos. Also das Ziel ist klar, wir wollen zu Jesus. Wir dürfen zu Jesus. Wir wollen in unsere neue Wohnung. Aber wie kommt man dahin? Das ist ja die Frage. Wie kommt man ins himmlische Vaterhaus, ins Haus Gottes, in die auch dann sichtbare ewige Gemeinschaft mit Gott und seinem Sohn? Und darauf antwortet Jesus jetzt. Wir lesen noch einmal Vers 3 und 4, 5 und 6. Können Sie auch einfach sagen, 3 bis 6. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, die Wohnung, dann danach will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Was anderes sagt der Apostel Paulus in seiner Offenbarung über die Entrückung auch nicht. Ihr werdet alle Zeit beim Herrn sein. Tröstet euch mit diesen Worten. Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Sprich zu ihm Thomas, und dem können wir froh sein, dass der das so offen ausgesprochen hat. Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Das ist klar, wenn ich das Ziel nicht kenne, meinetwegen, ich will nach Prag, dann kann ich mir den Weg suchen. Aber wenn ich gar nicht weiß, wo ich hin will, dann werde ich schwerlich auch einen Weg finden. Und so gibt es ja Christen, die eiern durch die Gegend, das gibt's gar nicht. Die eiern durch die Gegend, das gibt's gar nicht. Die haben nicht nur keine Nahziele, die haben auch keine mittelfristigen Ziele. Es gibt Gemeinden, die eiern nur so vor sich hin. Natürlich, das große Ziel wird irgendwie, ja, wir wollen zum Herrn, das ist schon gut, das ist auch das Entscheidende. Aber Gott gibt doch auch zwischen, gibt nah- und mittelfristige Ziele. Und wenn ich die nicht habe, wenn ich mir vom Herrn auch nicht zeigen lasse, wie soll es eigentlich bei mir weitergehen? Wo habe ich noch Korrekturbedarf und all diese Dinge, dann steuere ich diese Ziele auch nicht an und gehe auch nicht den Jesusweg dahin. Aber jetzt geht es ja gar ums letzte Ziel. Jesus spricht zu ihm. Er fragt nach dem Weg. Wohin? Und wie ist der Weg dahin? Er hätte auch noch sagen können, ich bin das Ziel. Aber er sagt jetzt nur, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und das ist ja so ein Vers. Am Anfang, als ich mich vorbereitet habe, ich dachte, was willst du dazu sagen? Irgendwie, das ist ja eins der bekanntesten Worte Jesu, ja? Und es ist auch irgendwie wieder dann doch so einfach, aber alles so platt, was man sagt. Aber eins können wir und müssen wir doch auch festhalten, um die Hauptaussage nicht wegzunehmen. Es gibt eben nur diesen einen Weg zu Gott. Es gibt nur diesen einen Weg ins Vaterhaus. Alles andere sind Holzwege, Sackgassen, Irrwege, die nicht zum Ziel führen. Jesus sagt es deutlich, niemand kommt zum Vater, denn durch mich, auch nicht das Judentum. Ein absoluter Käse, der da diskutiert wird, entschuldige, wenn ich das mal so deutlich sage, als gäbe es für das jüdische Volk einen Sonderweg ohne Jesus. Ohne Jesus geht gar nichts. Auch nicht für das Judentum. Aber wir haben ja, dem Herrn sei Dank, wunderbare Verheißung, gerade für das jüdische Volk, aber nicht ohne Jesus, sondern mit Jesus. Sie werden mich erkennen, den sie durchstochen haben. Und dann haben sie auch Zugang zum Vater. Es gibt nur einen, der wesenhaft die göttliche Wirklichkeit, die göttliche Wahrheit ist. Jesus ist das Leben in Person. Ohne ihn gibt es kein wirkliches, wesenhaftes Leben. In Johannes 5, Vers 26 sagt der Sohn Gottes, denn wie der Vater Leben hat in sich selbst, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Anspruch, selbst göttlich zu sein. August Dexel, Ausleger des 19. Jahrhunderts, schreibt in seinem Bibelwerk: Zum Himmel kann niemand gelangen, der nicht im Anschluss an die persönliche Wahrheit die Erlösung von dem elenden Scheinwesen dieser Welt, den glänzenden Lastern ihrer Tugenden, von hohlen Phrasen ihrer Wahrheiten, dem nichtigen Wesen ihrer Begeisterung, der Heuchelei ihrer guten Absichten erlangt. Und wie Christus die Wahrheit ist, so auch das Leben. Wer außer seiner Gemeinschaft steht, hat nur den Schein, dass er lebe. In Wahrheit aber ist der Tod eine wandelnde Leiche. Das ist auch der Grund, warum wir unseres Heils gewiss sein können. Nicht wegen uns. Wenn es an uns liegt, an unserem eigenen Vermögen, den Weg zu gehen, an unserem eigenen Vermögen Kurs zu halten, an unserem eigenen Vermögen zu glauben, dann glaube ich, würde keiner von uns zum Ziel kommen. Mal Hände hoch. Wer glaubt, dass er allem standhalten wird, was noch auf ihn zukommen wird, vielleicht auch Verfolgung um Jesu Willen, vielleicht schwierige Familiensituationen. Wer möchte die Hand heben und sagen, ich werde alles im Glauben meistern und immer treu den Jesusweg gehen? Ich habe so viel Glauben. Möchte jemand die Hand heben? Ich glaube nicht, und das ist gut so. Aber wir können doch alle die Hand heben, wenn wir sagen, wenn ich mich anschaue, dann ist eigentlich unmöglich und da muss ich scheitern und da werde ich auf der Strecke bleiben. Aber Jesus, und das glaube ich, dem vertraue ich, der vermag mich durchzubringen. Egal was kommt, er vermag mich durchzubringen. Glauben Sie das? Ich glaube das. Ich glaube das. Ich glaube, dass es mir unmöglich ist, aber das Unmögliche macht Gott in meinem Leben möglich. Und deswegen kann ich meines Heils gewiss sein. Verstehen Sie, das ist Christusgewissheit, Heilsgewissheit wegen der Christusgewissheit. Nicht aufgrund eigener Leistung, eigener Werke, sondern nur aufgrund des Sohnes Gottes. Das gibt Festigkeit. Selbstsicherheit führt zur Überheblichkeit. Christusgewissheit führt zur Demut und zur Abhängigkeit von unserem Herrn im Glauben. Und ihn kann ich nur haben, nur eine Vertrauensbeziehung zu ihm aufbauen, wenn ich in die ausgestreckte Hand Gottes einschlage, die mir im Dreck und Schmutz von oben und doch auf Augenhöhe vom herabgestiegenen Gottessohn entgegengestreckt wird. Ich kann diese Hand ergreifen und die Beziehung pflegen. Es ist doch so wunderbar, dass Jesus in den Dreck dieser Welt gekommen ist. Wo hätte er uns denn sonst treffen können, als im Sündendreck, wo ich von Natur aus hineingeboren bin, was ich praktiziert habe und was der Wille meines Herzens war. Dort ist Jesus mir begegnet, da ist Gott mir begegnet, ist herabgestiegen. Er hat nicht die Lösung vom Himmel gegeben und seine Hand vom Himmel ausgestreckt, im gewissen Sinn schon, aber er hat sie ausgestreckt, indem er in diesen Dreck und das Elend dieser Welt gekommen ist und mich angeschaut hat und umarmt hat. Du bist mein, ich nehme dich. Ich vergebe dir, ich reinige dich. Je kaputter, desto besser. Je schlechter, zerrütteter, je dreckiger, desto besser. Meine Arme sind weit ausgestreckt. Und so sollten auch unsere Versammlung sein, unser Leben. Je kaputter, je besser. Wissen Sie, natürlich lag es an der Art der Hinrichtung, wie Jesus gestorben ist. Aber es ist doch gleichsam eine symbolhafte Sache, dass Jesus am Kreuz nicht so hing, sondern dass Jesus statt mit verschränkten Armen gleichsam die Welt umarmte, im Dreck und Elend, in der Sündennot. Herbei, alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, kommt zu mir, ihr von Sünde verdreckten Menschen. Ich freue mich, ich will euch reinigen, dafür bin ich in die Welt gekommen. Ist das nicht wunderbar? Deswegen, weil wir das erfahren haben, sollten wir auf keinen Menschen herabschauen, auf niemand. Der schwarze Pastor und Bürgerrechtler Jesse Jackson sagt, never look down on anybody unless you're helping him up. Das heißt, schau auf niemand herab, außer um ihm hochzuhelfen. Außer um ihm zu helfen. Und das ist das Wunderbare, dass wir auch in der Seelsorge und in anderen Gelegenheiten Menschen immer auf Augenhöhe gehen. Es ist nicht so, dass in der Seelsorge der große Sünder kommt und da sitzt der tolle Herr Pastor oder wer auch immer und dann ist da ein Riesenunterschied und der arme Schlucker muss dann eben bekennen, ja, kommt ja, trifft auch ein gewisses Verständnis. Nein, da sitzen zwei große Sünder Und der eine darf sich unter die Sünder des anderen stellen und sagen, ja, so bin ich auch. Bei mir sieht es vielleicht ein bisschen anders aus, wie die Sünde sich geäußert hat. Und jetzt gehen wir gemeinsam zu diesem wunderbaren, barmherzigen Hohepriester. Dieser Tage hat mir ein Bruder geschrieben, dass er wieder in bestimmte Dinge gefallen ist. Und dass es ihm, er hat sich bei mir entschuldigt. Es tut ihm alles so furchtbar leid, er war total zerknirscht und er hat nun erwartet, dass die Antwort von der langen Steinbauhöhe kommt, mit so einem großen Sünder wollen wir auch nichts zu tun haben. Und die Antwort war, du bist mir ganz neu und noch einmal tiefer Bruder geworden. Du brauchst dich bei mir nicht zu entschuldigen, wir stehen gemeinsam als Sünder vor Gott. Und das hat ihn zu Tränen gerührt. Und so ist es. Das ist Jesus. Es gibt nur einen Weg, eine Wahrheit. Das klingt für uns hier im Raum selbstverständlich, ist aber in der Welt gar nicht mehr selbstverständlich, auch nicht in der christlichen Welt. Geprägt vom Toleranzbegriff der Aufklärung, wonach es keine absolute Wahrheit gibt, spricht man jedem ab, über seine subjektive Wahrheit hinaus eine absolute Wahrheit zu kennen. Du kannst für dich das wahr halten, aber behaupte ja nicht, dass das auch für andere gilt. Und da merken wir schon, wie der Weltgeist und der Gottesgeist diametral, je länger, je mehr aufeinanderprallen. Absolutheitsanspruch Jesu. Weg, Wahrheit und Leben. Toleranz, Wahrheit der Aufklärung. Wir können nichts Absolutes erkennen. Wir können nichts Absolutes wissen. Was ist wahr? Das fragt ja schon der Stoiker Pontius Pilatus, Jesus bei der Gerichtsverhandlung. Wo gibt es Orientierung in unserer Zeit der Beliebigkeit? Es war im ersten Jahrhundert ganz ähnlich wie heute. Wir hatten im ersten Jahrhundert eine multikulturelle Gesellschaft. Es war das antike Babylon, es war Rom mit seiner Religionstoleranz, mit seiner sexuellen Freizügigkeit. Das war ganz so ähnlich, wie es jetzt im 21. Jahrhundert ist. Zum Beispiel bei den Bacchanalien, also ein Fest für den Weingott, da wurde gesoffen. Und dann wurden die Ehen für diese Zeit, ähnlich wie im Fasching in manchen Gegenden, die wurden sozusagen mal zeitweise aufgehoben, damit jeder mit jedem. Manche Frauen wollten ihre Sexualität ausleben. Nun war das für die Männer im Römischen Reich leicht möglich, aber nicht für die Frauen. Da hat man dann auch ein System gefunden. Die Frauen haben sich als Prostituierte bezeichnet und damit war ihnen ermöglicht, auch rechtlich ermöglicht, mit vielen Männern Verhältnisse zu haben. Schauen Sie doch unsere mal sexistische Gesellschaft an, unsere multikulturelle Gesellschaft, unsere von der Religionssynkretismus geprägte Gesellschaft. Die endzeitliche Hure Babylon, sie nimmt Gestalt an. Jesus setzt sein, ich bin die Wahrheit, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben dagegen, Absolutheitsanspruch, so wie es auch in Lateinisch über dem großen St. Stephansdom in Budapest steht, ego sum via et veritas et vita. Und das hat ja ein katholischer Verlag, Christiana, aufgenommen, als ich neulich mal ein Buch von denen las. Keine Angst, ich stehe nicht in der Gefahr, katholisch zu werden und so weiter. Lassen Sie das alles, trotzdem gibt es da gute Dinge. Und die haben vorne dran, und ich dachte, was soll denn das? VVV. Ja? Ich dachte, das ist interessant. Das ist eine Erklärung aus dem Lateinischen. Via Weg, Veritas Wahrheit, Vita Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir leben in unserer postmodernen, zunehmend nachchristlichen Zeit, die ins Antichristliche geht, in ähnlichen Verhältnissen wie im ersten Jahrhundert. Und was sagt der Apostel Paulus, was wir dem entgegensetzen sollen? Das Zeugnis von Jesus, der Wahrheit. Der Apostel Paulus sagt in seinem letzten Brief, verkündige das Wort, verkündige das Evangelium, sprich von Jesus, ob es passt oder nicht passt. Das ist die Antwort Gottes auch hinein in unsere Zeit. Nicht mix dir deinen Gott, nicht irgendwelche faulen Kompromisse in neuheidnischer Zeit. Ich weiß nicht, ob Sie dieser Tage gelesen haben, in Großbritannien hat man nun das Druidentum offiziell als Religion anerkannt. Neuheidnische Zeit. Das ist in der Bibel klar vorhergesagt. Und wir haben hier nicht herumzueiern, sondern wir haben an der Grundwahrheit des Evangeliums festzuhalten. Jesus allein, er ist Weg, Wahrheit und das Leben. Nun, wir kommen zum zweiten Teil und wollen einmal den geraden Weg anschauen und die krummen Wege in unserem Leben. Was heißt denn das nun für mich auch persönlich? Außerdem, dass ich eben diese Grundwahrheit im Glauben annehmen darf. Diese Grundwahrheit gilt nicht nur für die Jünger, für Israel, die Gemeinde, für die ganze Welt, sondern sie gilt auch für uns ganz persönlich. Und zwar nicht nur im Großen, sondern auch persönlich im Kleinen. Das sündige, abgefallene Israel bekommt in Jesaja 57, Vers 10 gesagt, passen Sie mal auf, du hast dich abgemüht mit der Menge deiner Wege, Mehrzahl. Du hast dich abgemüht, bist müde geworden. Oder die Schlachtübersetzung sagt, du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege und sprichst nicht, ich lasse es. Was Jesaja hier im Auftrag Gottes seinem Volk sagt, gilt letztlich allen Menschen. Wie wird doch gelaufen und gerannt, um das Glück zu finden? Und letztlich sind es doch alles Wege des Todes, Holz- und Irrwege. Man sucht das Leben und findet nur kurzfristigen Genuss und Spaß, aber nicht das wirkliche Leben, sondern letztlich sogar den Tod. Wer leben will, wirkliches Glück und Erfüllung haben möchte, kommt an Jesus nicht vorbei. Ohne ihn gibt es kein Glück. Leben kann nur mit ihm und in ihm gelingen. Im Mittelalter gab es ein grausames Spiel. Man hat einen Bären ausgehungert und dann hat man ihn in eine burgähnliche Anlage geführt, also mit Rängen und Mauer unten, dass der Bär die Arena sozusagen nicht verlassen kann. Und in der Mitte dieser Arena, sage ich jetzt mal, stand ein großer Kessel mit Honig gefüllt und drunter ein Feuer. Und der kochte, der Honig. Und nun hat man den Bären hereingelassen. Und wenn er seine erste Verwirrung wegen der gröhlenden Menge da und den feinen Damen und Herren, die oben waren und sich alle auf dieses Schauspiel freuten, wenn er seine Verwirrung ein bisschen in den Griff gebracht hat, was hat dieser ausgehungerte Bär natürlich gemacht? Ihm stieg er sofort mit seiner feinen Nase der Honigduft in die Nase. Und er ist natürlich hin zu diesem Topf. Und weil er so Hunger hat, schlägt er daran und verbrannte sich die Schnauze und sprang entsetzt weg. Aber immer wieder zieht sie ihn zu diesem Topf, bis er vor Schmerz nicht mehr kann und taumelt und zusammenbricht. Axel Kühner hat recht, so sind wir auch. Immer wieder, so sagt Axel Kühner, werden wir Menschen von den süßen Verlockungen der Sünde angezogen. Macht, Reichtum, Erfolg, Ruhm, Sex und Lust, Rausch, Trug, Ehrgeiz, Eitelkeit. Sie verführen die Menschen zu manchen Torheiten. Wie oft haben wir uns schon den Mund verbrannt. Aber immer wieder neu lassen wir uns verführen, bis wir schließlich daran kaputt gehen, ohne je wirklich befriedigt gewesen zu sein. Manchmal, so Axel Kühner, sind die ersten Becher der Sünde und Gier leicht und süß. Aber dann brennt es wie Feuer vor Scham und Schande, Reue und Verlorenheit. Und die Welt, sie hat noch ihren Spaß daran. Da dürfen wir uns fragen, an so einem Wort, das uns so bekannt ist, wie sieht denn das persönlich in unserem Leben aus, mit dem geraden Weg und dem geraden Jesusweg und unseren vielleicht krummen Wegen? Ermüden wir uns noch auf unseren selbstgewählten Wegen des vermeintlichen Glücks oder gehen wir im Glauben den Weg des Lebens? Sind wir auf dem geraden Weg, dem Weg der Wahrheit? Ja, Mathematik, also ich muss ehrlich sagen, es war nicht mein Lieblingsfach. Und irgendwann so in der Oberstufe, wenn man es dann so schleifen lässt, wie ich das getan habe, ist das jetzt keine Empfehlung an die, die noch in die Schule gehen, habe das nachher natürlich bitter bereut und sage das meinen Kindern auch ganz anders, aber dann fehlt ja immer mehr auch die Basis. Aber Mathematik ist ja auch so ein untrügliches Fach, weil man hier nicht, entschuldigung, wenn ich mal sage, labern kann. Ja, ich habe mehr so die Laberfächer geliebt. Ja, Sie können sich vorstellen, das ist mir irgendwie ganz gut gelungen, nicht immer viel zu wissen, aber trotzdem viel sagen zu können. Ja, hat dann auch beeindruckt. Ja, aber Mathematik ist untrüglich. Was willst du da labern? Entweder du blickst durch oder du blickst nicht durch. Und deswegen wird ja auch vom Personages, jedenfalls, wenn die mathematische Intelligenz gefragt ist, gern die Mathematiknote angeschaut. Das ist eine der untrüglichsten Noten für die Intelligenz in einer gewissen Ausprägung. Ja, aber so viel Mathematik haben wir alle noch im Kopf, dass wir wissen, eine Gerade, das ist der kürzeste Weg zwischen zwei Punkten. Stimmt's? Ja, das wissen wir alle noch. Der kürzeste Weg. Aber was eiern wir oft herum? Wir gehen nicht den kürzesten, den geraden, den Jesusweg. Wir sind auf allen möglichen Wegen unterwegs. Und es sind krumme eigene Wege, die vom Ziel und damit vom Leben wegführen. Man kann ja die Dinge auch völlig falsch sehen. Man kann einen krummen Weg gerade ansehen. Man kann die Dinge völlig anders sehen, als sie sind. Als ich jetzt im Krankenhaus war und dann eben nach der Operation drei Löcher hatte von diesem endoskopischen Eingriff, die aber schön verpflastert waren und Salbe und so weiter. Aber ich hatte auch noch eine Drainage, dass die Wundflüssigkeit von der Bauchfellentzündung ausfließt, ja. Und da hing dann so ein Beutel dran. Und als unser kleiner Micha mich im Krankenhaus besucht hat, hat er dann nachher berichtet, der Papa hat drei Pflaster und einen Cola-Beutel am Bauch hängen. Man kann die Dinge völlig falsch sehen. Trinken wollte er allerdings nicht. Irgendwie war es ihm dann doch skeptisch, ne? Aber man kann geistlich partiell so blind sein. Obwohl man sich so auf die Schnauze und den Pelz verbrannt hat. Man kann so blind sein. Wie können denn nun so krumme Wege aussehen? Eins haben sie alle gemeinsam, es sind letztlich Wege ohne Jesus. Irrwege. Ohne Jesus gehe ich nicht nur grundsätzlich, sondern auch in jeder persönlichen Frage in die Irre. Man kann sich auf so vielen verschiedenen Wegen ermüden und zerarbeiten und doch nicht zum Ziel kommen. Da kann man seine Sexualität außerhalb der Ehe ausleben, meinen müssen, um wirklich glücklich zu sein, und zerstört Leben und Beziehung, statt dass sie gelingen. Da kann man meinen, man müsse im Geschäftsleben ebenso lügen, betrügen, tricksen und täuschen, sonst könne man nicht bestehen. Da kann man sich ermüden und zerarbeiten, rennen und laufen, um Erfolg, Karriere und Einkommen zu steigern, und geht doch am eigentlichen Leben vorbei. Und Sie werden sagen, das hat er uns ja schon oft gesagt. Und vielleicht Andreas Schäfer auch schon. Und das werde ich Ihnen auch noch oft sagen, weil das genau Sex, Macht, Geld die Probleme unserer Zeit sind. Waren sie eigentlich schon immer. Aber ganz besonders ausgeprägt, was ich hier gesagt habe, das war nicht vom grünen Tisch weg. Das sind die Probleme in der Seelsorge. Sind die stärksten Triebkräfte. Sex, Macht, Geld. Und da sind wir manchmal bereit, uns so dumm, krumme Wege zu gehen. In den Klageliedern sagt Jeremia, prüfen, erforschen wir unsere Wege und lasst uns dann zum Herrn umkehren. Und es würde mich wundern, das heißt, ich weiß, dass es nicht so ist, weil mindestens einer hier vorne steht, wenn hier im Raum sonst nur Leute sind, die zu Recht sagen könnten, bei mir ist alles okay. Sagen Sie das? Ich will nicht ausschließen, dass es gereifte Christen wie vielleicht Albrecht Bengel gibt und andere, von denen zu Zeugnis überliefert sind. Allerdings in großer Demut haben sie das gesagt. Aber für die große Masse wie dich und mich wird doch gelten, dass wir auch so manchen krummen Weg gegangen sind und vielleicht sogar noch gerade gehen. Und das ist der große Ruf Jesu in unser Leben, das, was auch die Klagelieder, was Jeremia sagt, prüfe und erforschen wir uns. Also stellen wir uns ins Licht Gottes. Eier jetzt hier nicht herum und denk nicht an den und an jene, sondern denk an dich und an dein Hauptproblem. Und dann ruft Jesus dich zu sich und möchte, dass du diesen krummen Weg verlässt und auf den geraden Jesusweg gehst. Aber wie höre ich Mann so verzweifelt in der Seelsorge sagen, ich kann doch nicht anders, ich kann es nicht anders, ich muss das tun. Und das ist gelogen. Ich meine, ich verstehe das, ich weiß, was damit gesagt werden soll. Aber wenn einer wirklich gläubig ist, wirklich Christ ist, dann kann er anders, weil Christus in ihm das vermag. Jemand sagt in seiner Ehe, ich möchte ja vergeben, ich möchte ja meinen Mann wieder lieben, aber ich fühle überhaupt nichts dabei, sogar Ablehnung, sogar Hass. Da habe ich gesagt, das ist nicht entscheidend. Erstens, Jesus will deine Ehe. Jesus will deine Ehe. Zweitens, es geht um deinen Willen. Du kannst in Jesus, in Christus sagen, ich will lieben. Und das ist dann wie bei einer Lokomotive, wie einem Zug, mit vielen Waggons, und dann kann die Lokomotive des göttlichen Ich Wills, das ist jetzt in diesem Fall mal positiv gemeint, der Christus in uns vermag das, dass wir das wollen. Das können wir. Ich will lieben. Ich will vergeben. Ich will mich drunter stellen. Ich will versöhnlich sein. Das können wir. Das, was den natürlichen Menschen unmöglich ist, das ist für Christen, weil Jesus, weil Christus in ihnen wohnt, möglich. Ich will. Und das ist die Lokomotive. Und dann kann die Lokomotive mit dem, ich will meine Ehe von Gott aus Gottes Hand nehmen und ich will meinen Mann ehren, respektieren und lieben. Das könnte jetzt auch umgekehrt sein. In dem Beispiel war es so. Da ist es wie die Lokomotive, die über den Berg geht. Und da kann es ja bei einem langen Zug sein, dass noch viele Waggons hängen. Die sind doch alle auf der anderen Seite. Und der letzte Waggon ist vielleicht das Gefühl. Aber das Entscheidende ist schon geschehen, auch in Gottes Augen. Und die Lokomotive wird den ganzen Zug über den Berg ziehen und irgendwann kommt auch das Gefühl nach. Das glauben wir. Das ist so. Wir können, wir müssen nicht sündigen. Vielleicht haben Sie schon gehört, wir kommen übrigens bald zum Ende, brauchen keine Angst haben, dass dieses posse non peccare in unserem Leben gilt. Wir brauchen nicht zu sündigen. Da gibt es ja diese vier lateinischen Begriffe, posse für können, vermögen, imstande sein, peccare, sündigen, fehlen, sich vergehen. Und der Mensch vor dem Sündenfall, für den galt posse peccare. Er konnte sündigen, musste aber nicht. Haben Sie es gemacht? Haben es gemacht. Es war ja Gottes Fehler, dass er Adam und Eva in diesen Garten gestellt hat und nicht uns. Dann wäre es anders gelaufen. Aber danach galt non posse non peccare. Nicht mehr in der Lage, nicht zu sündigen. Oder mit anderen Worten, doppelte Verneinung heißt ja positiv, sündigen müssen. Das galt, bis Christus in die Welt gekommen ist. Musste der Mensch sündigen. Das gilt auch heute noch für unerlöste Menschen. Aber jetzt, wir sind ja Glaubende in Christus. Auf der Grundlage von Kreuz und Auferstehung gilt für uns, was ich schon eben auch kurz zitiert habe, posse non peccare, die Fähigkeit, nicht zu sündigen. Wir müssen nicht sündigen. Wir haben durch den innewohnenden Christus die Kraft, nicht zu sündigen. Und wenn wir ihn schauen werden, dann gilt non posse peccare, wir werden gar nicht mehr in der Lage sein zu sündigen, wenn wir bei ihm sind in der Herrlichkeit. Er ist der Weg, die Wahrheit, die frei macht von der Welt des Scheins und des Betrugs. Überall betrogen und gelogen. Nicht nur. Sport, Contador, Tour de France-Sieger. Ach, er hat vergiftetes Fleisch oder verseuchtes Fleisch gegessen. Deswegen war die Dopingprobe A und B positiv. Und das zum zweiten oder dritten Mal. Aber wir wollen keine Steine werfen bei uns, wenn wir nicht erlöst sind. War es doch nicht anders. Wir werden mal staunen, wie anders die Geschichte auch in Gottes Augen und viele Dinge sind, als sie so uns in der Welt dargestellt werden. Und jetzt hat der Herr Ihnen vielleicht manchen krummen Weg aufgezeigt, auch in Ihrem Leben. In Jesaja heißt es, wir alle irrten umher, aber Jesus hat einen Hirten gesandt, der uns auf unseren krummen Wegen gesucht hat, um uns auf den geraden Jesusweg zu stellen. Und so ist Jesus heute Morgen da, und das glaube ich, und geht durch die Reihen. Der kennt jeden von uns. Total. Und schaut dich an und sagt, mein Freund, ich lade dich herzlich ein, deinen krummen Weg in dieser oder jener Sache oder auch ganz generell zu verlassen. Komm auf den geraden Jesusweg. Er, Jesus, ist der Weg, wohl dem, der auf ihm steht und geht. So will ich schließen mit der Frage, wollen wir uns weiter ermüden zu arbeiten auf eigenen Wegen oder zu Jesus kommen? Amen. Wir wollen beten. Und stehen dazu auf, aber Sie haben es schon gemacht. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, das Licht deines Wortes. Das ist kein Herumgeeier, keine Unklarheit. Herr Jesus, du hast klar ausgesprochen, was Sache ist. Ohne dich gehen wir in die Irre, grundsätzlich und in jeder persönlichen Angelegenheit. Und nun schenk, dass wir, wo wir uns auch so oft die Schnauze verbrannt haben, den Pelz, dass wir zu dir kommen, dass wir nicht mehr diesen verführerischen Honig der Welt naschen wollen und das Glück darin suchen, sondern dass wir dir glauben und vertrauen, bei dir ist das Leben, bei dir ist das Heil, bei dir ist der Frieden und die Zukunft. Herr Jesus, hab du Dank, dass es keinen krummen Weg gibt, den du nicht gerade machen kannst, in dem Sinn, dass du den Sünder von diesem Weg auf deinen Weg stellst. Danke, dass deine Arme heute Morgen weit offen sind und dass du nicht eine Botschaft des dann niederschlagen und am Boden liegen lassen hast, sondern dass du eine Botschaft hast, wo du dem am Boden liegenden begegnest, ihn in deine Arme nimmst und ihn segnest. Hab von Herzen Dank für dein Wort. Und du weißt, wo jeder Einzelne steht, was ihn jetzt bewegt. Schenk, dass das jetzt nicht zerredet wird, auch nachher nicht. Du weißt, wie leicht so leichtfertige Gespräche und dies und das. Und dann ist das, was du lebendig gemacht hast, wieder weggerutscht. Herr Jesus, dass wir vor dir stehen bleiben und dass wir auch durch unser Bekenntnis vor dir und vielleicht auch vor anderen dich ehren und loben und dir Recht geben. So wie du sagst, so ist es. Alle gingen in die Irre, nur du bist der Weg und die Wahrheit. Gepriesen seist du. Amen.